Ich werde etwas lesen aus 2. Samuel, Kapitel 9, das ganze Kapitel eigentlich, Verse 1 bis 13. Aber erst möchte ich etliche Bemerkungen machen. Wenn wir die Bücher aus Samuel, 1 und 2, Chroniker, Könige, wenn man diese Bücher liest und auch Josua und Richter, dann sehen wir, wie viel Unheil dort vorgeht, wie viele Kriege stattfinden, wie viele Menschen sich einer unter dem anderen schlagen und was alles losgeht und vorgeht. Und wie viel Israel zu kämpfen muss mit diesen ausländischen Leuten, die Amalekiter und die Kanaaniter und die Philistiner und wie sie dann alle heißen. Und inzwischen, und ich habe in letzter Zeit diese 6 Bücher, Samuel, Könige und Chroniker, durchgelesen. Und wie oft kommt es vor, dass einer dem anderen schlagen will. Und nicht nur, dass einer dem anderen schlagen will, aber seine ganze Familie. Wenn wir das vergleichen mit dem, was Jesus uns gesagt hat und was er uns zeigt und was für ein Vorbild er ist, dann müssen wir zurückdenken an diese Zeiten, wie schrecklich es doch gewesen war. Ich möchte insbesondere Begebenheiten aus dem Leben David und Saules vorbringen in unsere Gedanken. Das erste Mal, wo wir von David etwas hören, ist 1. Samuel 16. Da kommt Samuel, der Prophet, und salbt ihm als der kommende König Israel, der Verheißene, der Gerufene. Und David wird gesalbt vom Prophet. Und da kurz später, nachdem sagt es, dass der gegenwärtige König Saules, wird von ihm gesagt, der Geist des Herrn wich von ihm und ein böser Geist ängstigte ihn. David wird gerufen, denn er ist schon bekannt als Sänger und Harfenspieler und wird gerufen und zum Hause Saules soll er kommen und für ihn die Harfe spielen und für ihn singen, sodass er in seinem Geiste konnte ruhiger werden. Und er tut es. Und bald darauf kommt dieser Kampf mit den Philister. Und da kommt David vor und schlägt den Riesen Goliath und wird als Held akklamiert. Saul ladet David ein und wird mit ihm besser bekannt. Und dann wird Saul bald sehr neidisch über diesen jungen Mann, der das Volk so liebt. Und was diese ganze Situation noch schwerer macht, ist, dass David wird mit Sauls Sohn Jonathan der beste Freund. Diese zwei, David und Jonathan, lieben sich mehr als Brüder, sagt die Schrift. Aber der Vater des Johannes, des Jonathans, Saul, sein Ärgernis über David wird größer und schlimmer. Der David hat einen großen Eindruck gemacht über das Volk im Volk. Und in den folgenden Jahren wird der David sehr populär. Das Volk mag ihn gerne, aber Saulus wird neidisch und will ihn sogar töten. Wie kann einer, der König von Israel ist, der von Gott gerufen wurde, der auch gesalbt wurde vom Herrn, so eine Einstellung nehmen? Und also mit der Zeit verfolgt er dem David und er jagt ihm nach und David flieht. Und zweimal in 1. Samuel, Kapitel 24 und 26, zweimal wird uns gesagt, wie der David in einer Situation ist mit Saulus, wo er ihm ganz einfach töten kann. Er überrascht ihn in eine Cave, wie sagt man das? In eine Grube, ja. Höhle. No, whatever it is, right. Und er konnte ihn da töten, aber er sagt, no, das kann ich nicht tun. Er ist der Gesalbte des Herrn. Wie kann ich meine Hand aufheben gegen ihn? Er ist Gottesmann. Zweimal kommt er in so eine Situation und er sagt, ich kann das nicht tun und ich werde es nicht tun. Und da ist kein Frieden zwischen diese zwei. Solange Saul es lebt, fürchtet sich David um sein Leben. Nach mehreren Jahren stirbt Saul. Er und Jonathan fallen beide im Kampf gegen die Philister. Eigentlich, weil Saul es weiß, dass die Philister ihn fangen nehmen werden, nimmt er sich selbst das Leben. 1. Samuel 31. Und als diese Nachricht, David diese Nachricht hört, reagiert er wie folgt in 1. Samuel 1, 11 bis 12. Denkt daran, dass dies ist der Mann, der sein Leben nehmen wollte. Und jetzt ist er gefallen. Aber David denkt so über dieses. Da fasste David seine Kleider und zerriss sie. Und ebenso taten alle Männer, die bei ihm waren. Und sie hielten Totenklage und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durchs Schwert gefallen waren. Würdest du so handeln, wenn dein Feind, der dir täglich nachjagt, um dich dein Leben zu nehmen, würdest du so reagieren, würdest du so denken, wenn er sollte sterben? Das ist, was David tat. So dachte er. War er froh, dass Saulus endlich aus dem Wege war? Nein. Aber mit Saulus Tod war noch nicht alles erledigt. Und wir lesen weiter zum Beispiel in 2. Samuel, Kapitel 3, Vers 1. Er sagt hier, und es war ein langer Kampf zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids. David aber nahm immer mehr zu an Macht und das Haus Sauls nahm immer mehr ab. Es ist nicht nur um die Väter, Saul und David, aber um ihr Nachkommen, die sind auch im Kampf, einer gegen den anderen. Die Söhne einer Seite gegen die Söhne der anderen Seite und so weiter, die ganze Familie. Es war Sitte zu der Zeit, wenn eine leitende Person wurde ermordet, dass die ganze Familie wurde ermordet. Und so war es auch mit Saul und seine Kinder und seine Nachkommen. Und so war es für eine Jahre lang durch diese Zeit. Und dann kommen wir auf unser Textwort Kapitel 9. Und hier sehen wir wieder die Seite von David, wo er nicht so handeln will wie der Saulus, wo er anders handeln will und nicht wie dieser andere. Und da lesen wir in Kapitel 9, und ich lese das ganze Kapitel, es sind 13 Verse. Und David sprach, ist noch jemand übergeblieben von dem Hause Sauls, damit ich Barmherzigkeit an ihm tue, um Jonathans Willen. Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David, und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Er sprach, ja, dein Knecht ist es. Der König sprach, ist da noch jemand vom Hause Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Ziba sprach zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. Hört ihr das? Alle sind schon weg, aber da ist noch ein Sohn von Jonathans, der ist noch am Leben, aber der ist lahm in seinen Füßen. Der König sprach zu ihm, wo ist er? Ziba sprach zum König, siehe, er ist in Lodabar, im Hause Machirs, des Sohnes Amiels. Da sandte der König David hin und ließ ihm holen von Lodabar aus dem Hause Machirs, des Sohnes Amiels. Als nun Mephibosheth, das ist der Name dieser Knabe, als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und huldigte ihm. David aber sprach, Mephibosheth, er sprach, hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen, und will dir den ganzen Besitz deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Es war auch Sitte zu der Zeit, dass all das Vermögen, das einer hat, ob es Land sei, Geld sei oder was, von einem, der umgebracht wurde, wurde auch genommen. Und scheinbar war das auch so Tatsache hier mit Saul. Und so sagt David, ich will dir alles zurückgeben, das gehört dir. Er aber fiel nieder und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hunde, wie ich es bin? So denkt der Mephibosheth von sich selber. Ich bin nichts mehr als ein toter Hund. Wer bin ich, dass du dich zu mich wendest? Weiter lesen wir. Da rief der König den Siba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm, alles, was Saul gehört hat und seinen ganzen Hause, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So, bearbeite ihm nun seinen Acker, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit er das Brot sei des Sohnes deines Herrn und er sich davon nähre. Aber Mephibosheth, der Sohn deines Herrn, soll täglich an meinem Tisch essen. Siba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Siba sprach zum König, ganz so wie mein Herr, der König, seinem Knechte geboten hat, wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth sprach David, esse an meinem Tische wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Mika. Und alle, die im Hause Sibas wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte hinfort in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königs Tisch und er war lahm an seinen beiden Füßen. So ist da noch eine gute Seite hier. Wenn wir in diese Briefe lesen, sind solche Tatsachen nicht oft zu finden, nicht leicht zu finden, da es gewöhnlich so die Einstellung, Rache zu üben. Aber David hat im Sinn etwas ganz anderes. Das wollte er gar nicht. Er weinte bitterlich erstens über den Tod des Saules und seinen lieben Freund Jonathan. Und wenn all dieses schon weitergeführt wurde, stellt er die Frage, ist da noch jemand? Ist da noch jemand geblieben vom Hause Saules, an den ich Gottes Barmherzigkeit tun kann? Ist da noch jemand, den ich helfen kann? Sie waren meine Feinde, ja, er wollte mich töten und ich bin nur von ihm geflohen und jetzt ist er weg. Und David hatte das volle Recht, diesem Lahmen abzuschaffen. Niemand würde sich darüber stürzen. Aber David sagt, no, das kann ich nicht tun. David wollte keine Rache üben. Er wollte keinen mehr das Leben nehmen. Er wollte seine Dankbarkeit in der Tat in einer praktischen Weise zum Ausdruck bringen. Ich möchte vorschlagen, dass das Prinzip, worunter der David hier handelt, ist dasselbe Prinzip, das wir auch anwenden können. Wir sollten auch versuchen zu sagen, ist da noch jemand da, der in Not ist, den ich helfen kann, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Wenn ihr umschaut in diese Welt, liebe Freunde, da sind viele, viele, die in Not leben. Das sind nicht unsere Freunde, das sind nicht unsere Nachbarn. Das sind vielleicht ganz unbekannt in unserem Kreise. Aber durch Missionsarbeit und MCC und viele andere gute Organisationen können wir auch tun, was David tat. Wir können anderen helfen. Der beste Beweis, dass ich dankbar bin, dass ich am Leben bin, dass ich gesund bin, dass ich noch alle meine Gedanken bei mir habe, ist, dass ich anderen helfen will. Wir singen Lob- und Preislieder und das ist gut. Wir räumen Feste ein, wo wir dankbar sind und wo das zum Ausdruck gebracht wird durch Wort und Predigt und so weiter. Wir legen Zeugnis ab und beten für andere. Und das ist alles wieder schön und gut. Aber ich glaube, der beste Beweis, dass ich dankbar bin und dass ich Gottes Barmherzigkeit und Liebe an andere zeigen kann, ist einfach, dass ich andere helfen. In Galater 6, Vers 9 lesen wir, lasset uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ablassen. Also da sind genügend Gelegenheiten, wo wir Gottes Barmherzigkeit und Liebe zeigen werden und zeigen können. Weißt ihr, ich habe die Bekanntmachung für heute durchgelesen, gestern schon. Und weißt ihr, auf der letzten Seite sind da 4 Gelegenheiten, wo ich und du das tun können. Da sind 4 Gelegenheiten angegeben, wo wir in praktischer Weise können unsere Liebe Gott gegenüber und seine Barmherzigkeit an andere zeigen. Das erste ist Camp Valakwa. Hier ist angegeben, wir könnten diese wichtige Sache unseres Campus unterstützen. Da ist eine Gelegenheit. Da ist etwas über Menno Simons Christian School. Und wieder können wir diese wichtige Schule unterstützen. Dann ist Vacation Bible School, Sommerbibelschule. Kinder kommen gerne. Da wird wieder angegeben, dass wir zu Foothills eingeladen sind und werden auch bei uns auch solche Stunden haben. Es werden wieder Kräfte gebraucht, um dieses zu tun. Und dann ist noch eines über Mennonite World Conference. Dieses wird in Pennsylvania um 1 Jahr und 2 Monaten so rund stattfinden. Und es braucht auch Unterstützung. Und hier haben wir Gelegenheit, unsere Glaubensgeschwister in dieser Weise zu unterstützen. Der Gedanke ist, dass da sind manche aus Südamerika, aus Afrika, aus Asien, die gerne kommen würden, aber sind nicht in der Lage, es zu tun. Und wenn wir in Nordamerika sie unterstützen können, dann werden solche auch kommen. Und das macht es ja wunderschön. Und ich möchte auch noch etwas anderes unterschreiben. Und das ist, wo ist es? Auf der zweiten Seite. Help support Mennonite Church Alberta Ministries at Camp Valakwa. On Saturday, June 14, Camp Valakwa will hold its annual Hike-A-Thon Fundraiser. Und da ist angegeben, dass unser Pastor Ed Kaufmann wird auch dabei sein. Und dass ihr heute bei der Kaffeepause Gelegenheit habt, dieses zu unterstützen. Wie würde es sein, wenn ein jeder von uns würde zu Pastor Ed gehen und sagen, ich werde dir unterstützen. Ich denke, er wird vielleicht umfallen, aber das können wir ja dulden. Wie würde es sein, wenn ein jeder von uns würde zu Ed gehen und sagen, ja, ich werde beitragen. Ich werde dir in diesem Lauf für Unterstützung, für unserem Camp auch unterstützen. Da können wir unsere Liebe Gott gegenüber und unsere Barmherzigkeit des Herrn zeigen in einer ganz praktischen Weise. David machte einen Entschluss. Ich werde so leben. ich werde so handeln. Andere vielleicht tun es nicht. Andere vielleicht sind der Gedanke, ich sollte diesem auch umbringen und wich mit ihm. Aber nein, er ladet ihn ein. Er sagt, er wird von nun an bei meinem Tisch essen. Genauso wie meine eigenen Kinder. Das ist Gottes Liebe. Das ist Gottes Gnade. Und wenn wir diese, ich wollte sagen, schändliche Geschichten lesen im Alten Testament, wo da so viel Mord und Unheil vorgeht, da sind doch noch Stunden und Tatsachen, wo wir Gottes Gnade sehen. Und das ist, was wir auch tun sollten. Wir leben in einer Welt, wo das nicht so oft vorkommt. Aber ich und du, wir können es tun, in ganz praktischer Weise. Lasset uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir auch heute, dass wir in solche Geschichten wie der David und Saulus, dass da auch noch etwas Gutes ist. Wir sehen, wie der Mann David, der König, in dieser Weise handelt. Herr, lass uns auch so handeln. Nicht neidisch, nicht Rache üben, sondern in Liebe und Gnade suchen, wo wir noch Gutes tun können. Segne auch uns in diesem. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.